Der Weg vorwärts ist, denke ich, einer, der unseren kritischen Blick verlangt, aber auch unsere Neugier verlangt, dass wir den Dingen zuerst mal eine Chance geben, dass wir sie kritisch beäugen und schauen, was können wir tatsächlich daraus nehmen, was wir hier neue Möglichkeiten haben, was uns auch hilft und was den Menschen um uns herum hilft. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Neugier gleich abgeben an der Tür, dann stellt sich die Frage gar nicht. Die Gefahren haben wir ohnehin, auch wenn wir nicht schauen. Also Vogelstrauß hilft natürlich als Führungsansatz, hilft in der Situation ganz bestimmt nicht.
Dies ist Make It Click, der Podcast Special Edition mit meinem unendlich geschätzten Partner Dr. Siegfried Hönle. Alle paar Monate werden wir uns in diesem Leadership Check-in dem Thema Führung von allen Seiten nähern und wenn immer möglich konkrete Tipps und Tricks für Führungskräfte präsentieren. Innovationen, Trends und Highlights werden durch die Linse unserer persönlichen Erfahrungen und unserer Arbeit mit Unternehmen und Führungspersonen weltweit analysiert. Relevante Führungsthemen werden diskutiert und praxisnah greifbar gemacht. Dr. Siegfried Hönle ist Organisationspsychologe, Leadership Coach, arbeitete in Führungspositionen in der Finanzindustrie und befasst sich seit mehr als 30 Jahren mit den Themen menschenzentrierte Führung, Unternehmenskultur, Change Management und Führungskommunikation. In dieser ersten Ausgabe befassen wir uns mit dem Thema Führen in Zeiten von Technologie und KI zwischen Hype und Realität. Am Ende jeder Folge gibt es noch unsere Literatur- und Hörtipps, falls man sich weiter informieren möchte. Ich freue mich sehr auf diese erste Ausgabe von Make It Click, der Podcast Special Edition mit Dr. Siegfried Hönle. Guten Morgen, Sigi. Willkommen bei Make It Click, der Podcast.
Morgen.
Wir präsentieren jetzt gerade hier ein neues Format, was wir bei Make It Click, der Podcast in den nächsten Monaten mal wiederholen werden. Den Leadership Check-In, wo wir über Führungsthemen, die uns gerade beschäftigen, uns und unsere Kunden, Coaches beschäftigen, sprechen wollen. Und ich freue mich drauf, mit dir das zu machen.
Vielen Dank für die Einladung, Jen. Ich freue mich auch sehr.
Bevor wir anfangen, würde ich gerne dich bitten, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erzählst, wie es bei dir mit dem Thema Führung, Leadership Development, anfing überhaupt, wie du zu diesem Thema kamst, bevor wir einsteigen.
Da muss ich weit zurückblicken. Ich habe Psychologie studiert hier in Zürich und es hat mich eigentlich von Anfang an interessiert, wie Menschen, die zusammenkommen, es schaffen, was hinzukriegen und wie sich die Teams unterscheiden, die das wirklich gut machen, von denen, die das durchschnittlich machen oder gar nicht. Was macht uns stark als Kollektiv, aber auch als Individuen, hat sich bei mir dann nicht in einen klassischen Weg in der Psychologie umgesetzt, in der Therapie oder der Diagnostik oder der Psychiatrie, sondern ich bin dann in Richtung Organisationspsychologie gegangen und dann auch in großen Organisationen gearbeitet für mehr als 20 Jahre, habe in London, in Singapur gearbeitet, bin jetzt wieder hier zurück in Zürich und der Firma Talent & Leadership Solutions, wo wir verschiedene Veränderungsprozesse begleiten dürfen.
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, welche Führungsthemen wir immer in den jeweiligen Episoden ansehen können. Und wie schon angekündigt, wir werden das alle paar Monate wiederholen und die wichtigsten Themen von Hype bis was ist wirklich here to stay sozusagen ansehen. Jetzt, wenn du dir deine Coaches, deine Klienten, die Firmen, mit denen wir arbeiten, ansiehst, wo sagst du, ist oder sind die brennendsten Führungsthemen im Moment bei euch auf dem Tisch? Weil diese Themen natürlich oder über Führung, es ist so mannigfaltig und wir haben so viele verschiedene Ansätze und jeder glaubt irgendwo eine Meinung dazu zu haben und glaubt sich auch äußern zu müssen. Deswegen, wo sagst du im Moment ganz aktuell sind die Themen, die die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, mit denen du zusammenarbeiten darfst, die wirklich tagtäglich beschäftigen?
Ja, ich denke, dass das Thema Führung ja immer auch ein Spiegel ist von dem, was wir im Moment in der Gesellschaft, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft diskutieren. Und hier ist deshalb natürlich ein Thema, dem ich immer wieder begegne, wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist the pace of change, ist das, was eigentlich
die Geschwindigkeit von Veränderung.
Richtig, danke schön. In einem Kontext, der sich wahnsinnig schnell verändert. Also du hast eigentlich einen Kontext, der unsicher geworden ist und in diesem Kontext passieren ganz viele Dinge im Moment, wo Führungskräfte gefordert sind. Und diese Geschwindigkeit der Veränderung ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass man gar nicht wissen kann, wie man diese neuen Herausforderungen wirklich erfolgreich bewältigen kann. Und das wissen die Mitarbeitenden nicht, das wissen aber auch die Führungskräfte nicht. Und eigentlich ist man in dieser Situation ist man zusammen drin und muss da neue Wege finden. Und das ist nicht einfach, weil natürlich das nicht in einem quasi, das ist the green field und wir dürfen uns jetzt was bauen, Umfeld passiert, sondern wie immer unter großem ökonomischem Druck. Die Firmen sind angehalten, immer effizienter zu operieren und müssen mehr denn je, glaube ich, den Spagat schaffen zwischen Innovation und Effizienz. Und möglichst immer alles gleichzeitig. Und diesen Druck spüre ich schon bei den Firmen, die mit diesem Spagat umgehen müssen, aber auch natürlich bei den Menschen, die in diesem System aktiv sind und erfolgreich unterwegs sein müssen. Erfolgreich, aber auch gesund unterwegs sein müssen. Das ist ja immer auch die Balance. Was ist das Resultat, das du produzierst? Aber du bist als Mensch ja in diesem Kontext. Und muss deshalb gesund, leistungsfähig und hoffentlich auch glücklich bleiben und dafür sorgen, dass das andere Menschen um dich herum auch können.
Wenn wir uns nicht nur Social-Media-Plattformen ansehen, aber auch die neuesten Buchpublikationen oder Artikel, die erscheinen, dann hat man manchmal das Gefühl, dass nicht nur Führungskräfte, aber wie du eben auch sagst, Mitarbeiter immer so nach den Strohhalm irgendwo suchen, wo sie sich festhalten können, so den Rettungsanker in dem Wust von Informationen und Innovationen, die da auf uns einprasseln. Und das hatte ich anfangs schon gesagt, jeder hat dann irgendwo eine Meinung dazu, was zu sagen, auch die Leute, die es vielleicht gar nicht studiert haben oder gar nicht wirklich leben, oder auf einmal sind es Führungskräfte-Coaches, die in ihrem Leben eigentlich auch noch nie geführt haben oder mal eben einen Kurs besucht haben. Wie navigieren deine Kunden sich dadurch? Oder anders gefragt, wie entscheiden, sollte man entscheiden, für welche, an welche Informationen man sich hält als Führungskraft?
Ja, also es ist nicht generell ein Challenge, mit dem wir alle täglich umgehen müssen. Und das ist für die Führungskräfte auch nicht anders. Du wirst überflutet mit einer Vielzahl von Ideen, Konzepten, Marketing, das man, mit dem man konfrontiert ist, wo man wirklich versucht ist, diesen Strohhalm, in dieser Masse von Strohhalmen den richtigen zu finden. Und das ist bestimmt nicht einfach. Das ist auch nicht einfach, weil, wie du sagtest, auch das Spektrum an Beratern, die sich hier anbieten, natürlich ein weites ist. Und da gibt es die Qualifizierten und die weniger Qualifizierten hierfür. Und diejenigen, die versuchen, wirklich aus relativ wenigen großes Geschäft zu machen. Und da ist es, glaube ich, schon schwierig. Da ist auch, glaube ich, das ist ein Umfeld, wo die Orientierung helfen kann. Es ist ja wie beim Journalismus. Also du kannst dich entweder auf irgendeinen Clip, der dir im Internet begegnet, verlassen, oder du kannst irgendwo schauen, wie kriege ich raus, ob das seriös ist. Und da spielen sicher Brands eine Rolle, dass du schauen kannst, dass ein Wall Street Journal oder eine NZZ, da kannst du schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich irgendwo recherchiert ist und auch durch eine Qualitätskontrolle durch ist. Und ich glaube, ähnlich sieht es auch aus, wenn du jetzt hier nach Konzepten suchst. Ich glaube tatsächlich, dass die etablierten Institutionen, auch die Business Schools, dass du da schon noch was herkriegst, was Hand und Fuß hat, weil die sich zwar der Innovation verschrieben haben und natürlich vorne dabei sind bei den neuen Trends, das aber nicht tun, ohne dass sie gewisse wissenschaftliche Prinzipien noch berücksichtigen, bevor sie etwas als Erkenntnis verkaufen. Wir werden ja später bestimmt noch über AI sprechen.
Ja.
Wenn wir KI einsetzen, um uns zu unterstützen, braucht es ja am Schluss immer noch die menschliche Beurteilung von dem, was da rauskommt, ob das vernünftig ist oder ob das Tool gerade halluziniert. Das braucht unser gewachsenes Verständnis von dem, was möglich ist, wahrscheinlich ist, nützlich ist und sinnvoll ist. Und das sind so Elemente, die auch Führungskräfte brauchen, um sich in diesem Durcheinander von Informationen, die wir jeden Tag finden können, zu orientieren.
Wenn du sagst, Pace of Change ist das, was unsere Kunden im Moment am meisten beschäftigt, wie äußert sich das ganz konkret?
Das drückt sich in dem aus, dass Veränderungsprozesse, die relativ fundamental sind, getaktet sind, als ob es hier darum ginge, ein neues Online-Tool einzuführen. Aber zuerst mal ganz grundsätzlich ist der technologische Wandel natürlich der, der die Pace so hochschraubt, weil mit den neuen Technologien, die auf dem Markt sind, speziell der KI-Technologie, gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, als Organisation intelligenter zu werden, schneller zu werden, effizienter zu werden, die keine Firma verpassen will. Keine Organisation will die letzte sein, die diese Tools gewinnbringend einsetzen kann. Und das ist natürlich das, was dann nachher sich umsetzt in der Organisation, in eine Vielzahl von explorativen Projekten, aber dann auch, also wo man schnell versucht, einen Prototyp hinzustellen und zu schauen, ob der funktioniert, aber auch großen Transformationen, wo man ganze Bereiche umkrempelt, weil man diese neue Technologie hat und sie einsetzen kann. Und all das passiert natürlich nicht in einem luftleeren Raum, sondern die Firmen müssen ja weiterhin liefern. Und bevor die neue Technologie funktioniert, muss innerhalb des alten Frameworks muss weiterhin gearbeitet werden und ein Output generiert werden. Und diese Doppelbelastung spürt man schon sehr gut, wenn man mit Führungskräften arbeitet und die daraus folgende Unsicherheit, Verunsicherung und der Stress, der im Moment in den Organisationen herrscht.
Weißt du, was mir manchmal scheint, wenn ich das sehe und auch wenn ich dir zuhöre, ist, es gibt im Moment ganz wenige Firmen, wo man das Gefühl hat, die Führungskräfte oder das Management würde sich mal zurücklehnen und sagen können, okay, wir wissen, es ist schnell, wir wissen, der Zug kommt, der nächste, auf den wir eigentlich aufspringen müssen, aber vielleicht ist es besser, erstmal den Regionalzug zu nehmen und dann einen Schnellzug, auch wenn wir dann vielleicht ein Minütchen später sind, aber es langfristiger, menschenzentrierter und gesünder für die Mitarbeitenden umzusetzen. Siehst du das auch oder sagst du, oh, das ist jetzt sehr vereinfacht?
Ich denke, dass das wahnsinnig schwierig ist, den Regionalzug zu nehmen. Bewusst sich in den Zug zu setzen, wo man weiß, dass der öfters hält und auch in ein bisschen unbedeuteren Gegenden anhält und nicht von Hauptstadt zu Hauptstadt rast. Ich sehe das auch. Ich denke, die chinesische Weisheit, die da sagt, wenn du es wirklich eilig hast, dann mach langsam, ist eine, die zwar ganz viel Weisheit enthält und ich glaube, das ist auch die Basis für das, was du vorschlägst, aber es ist nicht die, die intuitiv auf dem Tisch liegt, wenn größere Veränderungen im Moment, jetzt gerade wie die KI, darüber entscheiden, wer zu den Gewinnern zählt und wer zu den Verlierern zählt in Zukunft. Also ich glaube, wenn du mich fragst, grundsätzlich hängt ja da die Frage in der Luft, was braucht eine Führungskraft heute, um im jetzigen Umfeld erfolgreich navigieren zu können? Also ist es eben diese Reflexion und dann Aktion oder ist es das Vorwärtstreiben, damit man nichts verpasst? Also das sind in der Tat Dilemmata, mit denen man sich auseinandersetzen muss als Führungskraft. Und es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur in der Situation so zu entscheiden, dass man beiden Elementen Rechnung tragen kann, dass man die Ziele erreicht, aber die kann man nur mit den Menschen erreichen, die in der Organisation arbeiten. Und das ist ja der große Challenge als Führungskraft, dass man die mitnimmt, dass man hat ja auch nicht alleine die Lösung, gerade in einem Umfeld, das so komplex ist, das so viel Wissen erfordert, das so viel Weitsicht erfordern, verschiedenen Orten, technologischer Art, strategischer Art. Und deshalb braucht es ja einen koordinativen Prozess in der Organisation, um den richtigen Weg zu finden und dann auch umsetzen zu können. Also Führung ist ja deshalb viel weniger hierarchisch geworden eigentlich, als sie das früher war, weil die einzelne Führungskraft ja nicht die ist, die weiß, wo es durchgeht, sondern die rausfinden muss, wo es durchgeht, in der Auseinandersetzung mit den eigenen Mitarbeitern auch.
Wenn du über KI sprichst, AI, Artificial Intelligence oder auch Augmented Leadership, und wir erklären auch gleich, was der Term beinhaltet oder die Terminologie beinhaltet, dann hat man oft das Gefühl, dass wir erklärt bekommen von Technologieunternehmen, aber auch von Informatikern, von Programmierern, wie wir quasi diese Tools nutzen sollen und wie wir unser Leben in Anführungsstrichen dann verbessern sollen, effizienter gestalten sollen, erfolgreicher machen sollen. Und wenn diese Menschen, die sicherlich ganz viel Können haben, wie wir jetzt auch sehen, dann versuchen rhetorisch jetzt auch noch unser Leben zu erklären, ohne dass es eben dann die Psychologen, die Sozialwissenschaftler, die Führungskräfte ihren Mitarbeitern erklären, dann wird es schwierig, weil dann haben wir ein Narrativ. Wie vermittelst du das deinen Führungskräften?
Ja, also ich denke erstmals, die Stimmen aus der Technologie kommen ja häufig nicht aus der Wissenschaft, sondern aus dem Business. Und diese Stimmen wollen, dass wir was kaufen. Und natürlich kommt deshalb der Imperativ aus der Landschaft der Technologie, der sagt, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr irgendwann von gestern und abgehängt und deshalb kauft unser Tool. Und dem ist natürlich mit größter Vorsicht zu begegnen, weil das ist Marketing. Hier geht's um Marktanteile, hier geht's um Dominanz, wie wahrscheinlich noch nie zuvor.
Vielleicht gehen wir kurz rein und erklären den Zuhörern, die es nicht wissen. Also der Unterschied zwischen Automated, Artificial Intelligence oder Automation und Augmentation ist eigentlich Automation, vollautomatisch, es läuft ohne menschlichen Input. Ich würde mal sagen, wir beide hier sind eher die Verfechter von dem Augmented, zu sagen, es unterstützt Menschen, Mitarbeitende, Führungskräfte in ihrer Arbeit, um effizienter vielleicht zu sein, vielleicht aber auch erfolgreicher in der Medizin, vielleicht bessere Diagnosen zu stellen, Priorisierung erfolgreicher durchzuführen und an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht Arbeiten zu ersparen, die wir machen müssten und uns abhalten von vielleicht auch wichtigeren Dingen. Aber jetzt zurück nochmal zum Eingang mit den Führungskräften. Wie führst du diese Diskussion nochmal? Wenn du sagst, okay, wir können nicht nur dem Marketing-Hype folgen von den großen Firmen, die was verkaufen wollen, sondern ihr müsst auch überlegen, dass es noch andere Stimmen gibt.
Ja, also ich denke, das ist ja... Also wenn ich so schaue, wie navigierst du jetzt diese neue Welt, die so viel Technologie beinhaltet, wo es neue Stimmen gibt, die sagt, ihr werdet als Führungskräfte auch ersetzt werden, weil das kann KI irgendwann besser, wo wirklich ganz viel in Frage gestellt wird, was wir bis vor kurzem noch als gegeben angenommen haben. Wir haben ja bis vor kurzem noch auch die IT-Tools als etwas gesehen, was wir einsetzen wie eine Schaufel. Also ich brauche hier eine Schaufel, dann nehme ich die App X oder ich nehme das Tool Y. Aber inzwischen sind diese Tools, diese Intelligenz, die wir einsetzen, ist weit mehr als eine Schaufel. Wie gesagt, Augmented beinhaltet auch, dass sie uns zurück beeinflusst. Dass das, was wir mit dem Tool machen, auch auf uns selbst einen Einfluss hat. Also wenn wir jetzt keinen Artikel mehr selber schreiben, keinen Post mehr selber schreiben, keinen Brief mehr selber schreiben, hat das mit der Zeit einen Einfluss auf, wie unser Gehirn funktioniert, weil da gewisse Synapsen nicht mehr verschaltet, nicht mehr trainiert werden, werden wir mit der Zeit auch nicht mehr einen Brief formulieren können, so gut wie wir das früher konnten. Und ich denke, da müssen wir immer ganz bewusste Entscheidungen fällen, ob wir die Dinge delegieren wollen, ob das Fähigkeiten sind, die uns wichtig sind. Dann sollten wir den Brief weiterhin selber schreiben, auch wenn es 5 Minuten länger dauert. Und wenn das Fähigkeiten sind, wo wir sagen, nö, das ist was ich mir gern ersetzen lasse von einem Computer, dann können wir das auch delegieren. Aber wenn du mich fragst, wie gehe ich damit um, wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann auf dieser persönlichen Ebene versuche ich immer eine Reflexion anzustoßen. Dass man ein Tool sieht und man es nimmt und man hat 5 Minuten gespart, dass man sich diese Frage stellt, ist das etwas, was mich in einem Bereich unfähig machen wird über die Zeit, der mir eigentlich wichtig ist? Und wenn das so ist, dann sollte ich es lieber selber tun, weiterhin.
Aber ist das dann nicht eher die psychologische Frage? Und wenn wir jetzt von der Wirtschaft reden und die großen Firmen ansehen und sagen, ja, aber gut, nur weil du dann halt verlernst, einen Brief zu schreiben, ist es trotzdem effizienter und kostet uns als Firma viel weniger Geld, wenn keiner unserer Mitarbeitenden mehr einen Brief selber schreiben muss, sondern einfach, ich drücke auf den Knopf und der kommt dann. Ist das nicht ein bisschen dann die Auseinandersetzung zwischen, oder die genau das, was du sagst, das Spannungsfeld zwischen realer Führung, was muss ich entscheiden? Wie in der Politik, Realpolitik, Idealzustand in der Politik. Und eben das, was wir uns wünschen als Führungskräfte-Coaches. Ist das nicht genau das Spannungsfeld dann?
Ja, wenn du es auf die Organisationsebene rauflupst und sagst, was soll in Organisationen noch selber gemacht werden? Ich glaube, also musst dich einerseits persönlich mit diesen Trends auseinandersetzen. Und ich finde es immer wichtig, dass man zuerst einen persönlichen Ansatz hat. Wie steht man zu einer solchen neuen Entwicklung? Wie steht man auch persönlich dazu? Wie geht man selber mit diesen Tools um in seinem eigenen Leben? Weil das beeinflusst die Art und Weise, wie man im organisationalen Kontext nachher damit umgeht. Und wenn wir auf diesen organisationalen Kontext gehen, dann ist, glaube ich, die Frage, wie gehen Firmen, wie gehen Führungskräfte, wie gehen Führungsteams mit diesem sich veränderten Kontext um? Wie können Führungsteams, und das ist, glaube ich, ganz wichtig im jetzigen Kontext, statt dass sie versuchen, die richtigen Antworten vorzugehen, wie können sie die richtigen Fragen stellen? Ich glaube, das wird immer wichtiger werden, dass man lernt, welche Fragen einem weiterbringen. Und da hast du ganz recht, das sind ja nicht nur technologische Fragen natürlich, sondern es sind Fragen, die alle anderen Bereiche auch noch mit einbeziehen. Wenn wir diese neue Technologie lancieren, jetzt im Umgang mit unseren Kunden, ist der Effizienzgewinn, den wir daraus gewinnen, größer als die Kundenbindung, die wir verlieren, wenn der Brief automatisiert ist, wenn die Stimme am Telefon, wenn sie uns anrufen, eine KI-Stimme ist. Da können wir wieder Kosten einsparen auf der einen Seite. Vielleicht ist die KI-Stimme sogar mit dem KI-System hintendran fehlerfreier in der Fragenbeantwortung. Aber auf der anderen Seite, auf der interaktiven, auf der psychologischen, soziologischen Seite, ist es gut für die Kunden, wenn sie mit uns nur noch wenn sie auf unserer Seite nur noch die Roboter haben und die automatischen Stimmen und keinen Menschen mehr begegnen. Was macht das mit unserem Brand? Wie gestalten wir die Außenseite quasi, das Frontend unserer Organisation? Darüber rauszudenken, wie viel Franken, Dollar oder Euro wir sparen, lohnt sich. Also das ist, glaube ich, das Erste, dass sich Führungskräfte die richtigen Fragen stellen in diesem Kontext von schnellen Veränderungen. Und da ist auch ein Muskel, der trainiert werden muss, den wir häufig auch ein bisschen verlernt haben, das ist die Neugier. Also wenn man sich tatsächlich interessiert, was könnte denn da eine Antwort sein? Und weil häufig in diesem, gerade wenn das Tempo hoch ist und der Druck hoch ist, reduziert das automatisch die Neugier. Dann sind wir im Tunnel und wir haben die nächste Milestone und das nächste Delivery Date für den nächsten Rollout des nächsten Batches unseres Produktes. Und da verpassen wir die richtigen Fragen zu stellen unterwegs. Sehr, sehr, sehr häufig. Das ist eine Gefahr. Und dann, wenn wir die Antworten kriegen, denke ich, das zweite große Feld ist dann irgendwo die Weisheit zu haben, die richtigen Entscheidungen daraus zu ziehen. Also jetzt nicht das zu machen, was alle anderen machen, weil wir denken, ja, wenn wir im falschen Zug sitzen, verpassen wir es. Sondern dass wir auch den Mut haben, irgendwo eine andere Weiche zu stellen wie die anderen. Weil das ist ja genau das, was dann den Unterschied machen kann und den Erfolg bringen kann in einem Umfeld, wo alle in eine Richtung rennen, dass man seinen eigenen Weg findet und geht und vielleicht stellt sich der am Schluss als richtig raus für die eigene Organisation. Das ist, glaube ich, so das Zweite. Wie kommt man dazu? Wie kommt man aus diesem Groupthink raus? Und wir sehen das ja jetzt wieder sehr deutlich eben, du hast es angesprochen, auf den sozialen Medien, in LinkedIn und so weiter. Ist eine Welle von Kommunikation zu KI, die sich aber gegenseitig abschreiben. Und man muss die Stimmen suchen, die sich kritisch und in einer holistischeren Weise mit diesem Thema auseinandersetzen und über dieses Technologische eben hinausgehen und andere Felder noch mit einbeziehen. Es gibt natürlich auch zu diesem KI-Trend die warnenden Stimmen, siehe .com ums Millennium, ums Jahr 2000 rum. Da hat man auch gesagt, das ist alternativlos. Ja, wir werden keine Läden mehr haben irgendwann. Alle werden nur noch Pakete bestellen und deshalb lohnt sich in alles, undifferenziert in alles zu investieren, was an E-Commerce damals auf den Markt gebracht wurde. Und es scheint ein bisschen ähnlich zu sein im Moment, dass für alles die Lösung in KI gesucht werden.
Zu dem Punkt 2, bevor wir zum Punkt 3 kommen, würde ich gerne noch anfügen. Ich finde das sehr schön, was du sagst, weil weder du noch ich sind jetzt AI-Specialists. Wir sind keine Informatiker, keine Programmierer. Und trotzdem denke ich, die sehr, sehr vielen Menschen, mit denen wir tagtäglich in unserer Arbeit, aber auch im privaten Umfeld zu tun haben, erleben, dass diese Alternativlosigkeit, von der du sprichst gerade, und zu sagen, den Mut, in eine andere Richtung zu schwimmen, wird immer schwieriger. Wir haben das durch Social Media gesehen. Du wirst, wenn du eine andere Meinung hast, natürlich sofort verurteilt, wenn du als Firma nicht sagst, wie jetzt zum Beispiel Swisscom, die ja gesagt haben, AI first strategy und wir rollen jetzt aus. Ich meine, sehr frustrierend, wenn du den Chatbot dran hast und nach dem dritten Mal, glaube ich, irgendwie wird dir gesagt, du hast schon zum dritten Mal angerufen, so nach dem Motto, was willst du? Da wird es natürlich dann schwierig. Aber und dann dagegen zu schwimmen, den Mut, ich glaube, die Fragen zu stellen, die Reflexion, was du beim ersten Punkt gesagt hast, ist noch etwas, wo ich sagen würde, okay, das können wir fördern. Das Zuhören, auch die Bedenken der Mitarbeiter ernst zu nehmen. Und das sagt man so lapidar, aber das ist ja auch nochmal ein großer Schritt, dann in der Chefetage zu sagen, ja, wir haben jetzt nicht die Mitarbeiterumfragen, sind ein bisschen schlecht, sondern was bedeutet das und was können wir wirklich damit anfangen und was steht dahinter auch, hinter teilweise auch generischen Antworten. Aber dann den Mut zu haben in Schritt 2. Ich glaube, da würde ich gerne mit dir dann noch, nachdem du uns Schritt 3 verrätst, nochmal tiefer draufgehen und sagen, wie können wir das in einer Zeit, die so voller Ambiguität ist, voller Widersprüche, voller Ängste auch teilweise, Schnelligkeit, Innovation, wie können wir das stärken? Ja, und auch das vielleicht auch mehr das Gut-Feeling zu sagen, nein, ich als CEO auch einer großen Firma gehe vielleicht eine andere Richtung.
Ja, aber ist die Essenz von Leadership schon immer gewesen, dass du den Mut hast, eine eigene Meinung zu haben, auch zu der zu stehen und auch wenn die nicht geliebt wird und dann die Konsequenzen einfach zu tragen, wenn du merkst, du kommst nicht durch damit. Leadership ist nicht immer die Meinung deines Chefs oder deiner Chefin zu haben, sondern Leadership ist dann zu deiner eigenen Meinung zu stehen, wenn es brenzlig wird und das ist innerhalb der Firma eine Wahrheit, aber es ist natürlich auch für die Geschicke einer Firma lenken, die Wahrheit, dass du irgendwo auch einen eigenen Weg finden musst, damit du dich differenzieren kannst von anderen. Wenn wir das berühmte Apple-Beispiel nehmen, das muss für ganz viele Leadership-Seminare herhalten, aber es ist nun mal sehr beeindruckend, wie Steve Jobs es damals gemacht hat, als er zu Apple zurückgeholt wurde, um die Firma zu retten. Da war die Firma einfach im Wettlauf mit anderen Computerfirmen darum, wer den schnellsten Computer machen kann und wer die besten Bildschirme hinkriegt und das beste Gesamtsystem. Und er ist da reingekommen und hat gesagt, bei uns geht es nicht darum, bessere Computer zu machen, sondern wir machen ein Gerät, dass du zuerst mal gerne anfasst, dass toll aussieht, dass jedes Büro dekoriert. Und dann schauen wir, dass du aus diesem Gerät alles rauskriegst, was du eigentlich machen möchtest. Musik hören, telefonieren, ins Internet gehen. Und daraus kam dann das iPhone. Also irgendwo eine Industrie anders zu denken, ist das, was dir die Chance gibt, tatsächlich erfolgreich zu sein. Wenn du das machst, was alle machen, erreichst du vielleicht Durchschnitt, aber du verlierst vielleicht auch ganz viel, weil wir alle wie die Lemminge über die gleiche Klippe springen.
Ist natürlich trotzdem, wenn wir die Realitäten, und die kennen wir beide zu Genüge, in großen Firmen uns ansehen, ist das natürlich nicht immer so einfach. Du hast Board of Advisors, du hast Aktionäre, denen du Rechenschaft ablegen musst, die auch auf jeden Hype springen, den sie sehen und sagen, oh, da möchte ich doch hin oder das müssen wir noch machen oder so, damit das Unternehmen erfolgreicher ist. Ich glaube, da ist eine ganz, ganz große eben auch mentale und Charakterstärke gefragt von Führungskräften. Heute wahrscheinlich mehr denn je, wenn sie Unternehmen langfristig auch eben in Bezug auf Mitarbeiter, die auch fürs Unternehmen arbeiten wollen und sich identifizieren können, mit dem Unternehmen führen wollen.
Absolut. Jetzt,
Schritt 3.
Schritt 3 ist was, denke ich, wo was besonders wichtig ist. Wenn du so viel Technologie im System hast, wie wir jetzt im Moment das erleben, dann bist du hier als Führungskraft gefragt, eben sicherzustellen, dass das Menschliche nicht vergessen geht. Und Organisationen heute zumindest kreieren immer noch Wert darüber, wie Menschen miteinander arbeiten. Haben Menschen neue Ideen? Haben Menschen die Möglichkeit, diese Ideen miteinander auszubauen, zu verfolgen, die umzusetzen in konkrete Projekte, die nachher Wert schaffen für die Kunden da draußen. Und hier die Menschen zusammenzubringen und gerade in einem solch unsicheren Umfeld dazu zu bringen, dass sie eben immer noch mehr tun, als zu funktionieren, sondern eben als Menschen sich voll in den Job eingeben können. Ich meine, wenn wir schauen, wie wichtig unser Job für uns alle ist, in der Definition unserer Identität und in der Einschätzung, wie glücklich wir im Leben sind, dann müssten wir eigentlich alle ein Betätigungsfeld haben, wo wir das Gefühl haben, ja, da können wir uns einbringen und da können wir uns selbst sein und da müssen wir uns nicht verstellen und da müssen wir uns nicht zum Roboter degradieren, sondern da können wir tatsächlich einen Unterschied machen und was machen, was für uns Sinn macht und was für die Welt Sinn macht. Und das zu ermöglichen, ist die Rolle von Führung, ist die Rolle von Leadership. Weil in der Vergangenheit sich noch ein bisschen zurückziehen konnte auf die Rolle des Managers, der ein bisschen dirigiert, wie die Tasks, wie die Arbeiten abzulaufen haben, sicherzustellen, dass auch jeder das macht, was er muss. Ist heute das nicht mehr nötig, weil die Workflows, vieles ist automatisiert. Was eben bleibt, ist das, was wir vorher drüber gesprochen haben, ist einerseits die Kuriosität, die Entwicklung neuer Ideen, das Sicherstellen, dass man hier weiterhin an dem arbeitet, was relevant ist, aber andererseits eben auch, dass man die Organisation gegenüber dem Kunden, der Kundin als Menschen vertritt. Also man wirtschaft von Mensch zu Mensch. Und das ist nur möglich, wenn du ein Arbeitsumfeld hast, das dir eben auch erlaubt, selbst Mensch zu sein.
Dr. Roman Jampolsky hat vor 7 Tagen, war er Gast in The Diary of a CEO, eines der bekanntesten Podcasts von Stephen Bartlett, und das hat mit die meisten Aufrufe, weil er auch eben sehr apokalyptische Szenarien schon in den nächsten 15, 20 Jahren skizziert hat, wenn dann die Superintelligence oder AGI, AG, wie auch immer, kommt. Und ich fand das sehr spannend, weil der ja selber in dem Umfeld arbeitet, sich für sichere Artificial Intelligence, was auch immer der Term dann bedeutet, und ich glaube, das weiß auch so keiner wirklich, einsetzt. Aber zum Schluss wurde er von Stephen Bartlett gefragt, wenn er jetzt einen Pausenknopf hätte, um zu drücken und zu sagen, okay, wir machen alles, wir hören sofort auf mit der Weiterentwicklung von artifizieller Intelligenz, von KI-Systemen, würde er das machen. Dann hat er gesagt, er möchte gerne einen differenzierteren Blick darauf haben, weil wenn wir jetzt den Pausenknopf drücken, hätten wir ganz viele Probleme jetzt schon, weil so viele, wie wir anfangs auch gesagt haben, Systeme ja schon eigentlich uns tagtäglich begegnen. Ja, sei es in der Energieversorgung, sei es aber auch in der Datenanalyse, in der Medizin. Also wo auch immer man hinguckt, das wäre nicht sehr hilfreich, wenn wir jetzt quasi sagen würden, wir schaffen das alles ab. Aber er sagt, wenn man ihn fragen würde, Narrow AI, so differenziert er das, was wir jetzt schon haben. Ja, also ChatGPT, die LLMs, die Large Language Models, aber eben auch die anderen Möglichkeiten, Daten zu analysieren. Wenn wir das quasi jetzt einfrieren könnten, dann wäre er dafür. Weil er sagt, den Horror, den er in seiner Welt, und man muss dem, erlaube mir dazu keine Meinung, ob der recht hat oder nicht. Manche Dinge klingen für mich so unvorstellbar, dass ich nicht weiß, ob ich denke, sind da alle Tassen noch vorhanden oder nicht. Aber das ist eben von außen betrachtet, einfach weil ich mit diesem Feld dann doch so wenig wissenschaftlich zu tun habe. Aber das finde ich sehr spannend, dass selbst jemand sagt, der in diesem Bereich arbeitet, selber unterrichtet, viele Publikationen schreibt, forscht, sagt, diese Systeme, von denen wir eben nicht wissen, was in den nächsten Jahren passiert, die werden so unreflektiert adaptiert, dass es eigentlich besser wäre zu sagen, lasst uns doch jetzt die Systeme, die wir haben, erstmal effizient nutzen, bevor wir glauben, wir müssten irgendwas super Intelligentes schaffen. Und auch da wieder kommt es, das, was du sagst, Schritt Nummer 3, für die Menschen. Also an Systeme zu erschaffen, die den Menschen helfen und nicht die uns ersetzen. Aber viele CEOs, viele Firmen erlebe ich, die sagen, Mensch, also 30% der Workforce, 60% der Workforce, wenn wir die nicht mehr haben. Administration, down the hill. HR, who needs them? Information Technology Officer, who cares? Es ist schon so ein Umgang, auch der sehr entmenschlichend ist teilweise, den ich erlebe, auch auf den Führungsetagen.
Ja? Ja, also ich denke, da kommt dieser Schritt zwei, die Weisheit wieder zum Tragen. Was machst du damit, wenn du feststellst, du hast einen Effizienzgewinn über den Einsatz von Technologie? Das haben wir jetzt ja schon seit langer Zeit gewinnen wir Effizienz über den Einsatz von Maschinen. Also ich glaube, das hat auch immer seine eigenen Herausforderungen gehabt. Ich glaube, die letzte große Revolution war die Automatisierung der Produktion. Und da konnte man relativ viel machen über Upskilling. Da gab es tatsächlich neue Jobs, dadurch, dass die Technologie alte Jobs ersetzt hat. Ich glaube, bei dieser neuen Revolution jetzt, wo es eigentlich nicht um die Blue-Collar-Workers geht, sondern die White-Collar-Workers, die ersetzt werden, wissen wir das im Moment noch nicht, oder? Also das, was wir machen mit diesem Effizienzgewinn. Und da würde ich einfach sagen, sollte man noch mal gut drüber nachdenken, ob man jeden entlässt, dessen transaktionale Aufgaben von einem Computer gemacht werden oder ob man da tatsächlich wieder erlaubt, dass die Firmen nicht mehr ganz so anorektisch daherkommen. Weil ich glaube, das ist auch ein Trend gewesen über die letzten Jahrzehnte, dass ganz viele große Organisationen auch allen Speck weggeschnitten haben. Speck im Sinne von, hier ist noch jemand, der was tut, dass wir jetzt nicht in einem Workflow schon definiert haben, was absolut passieren muss, damit dieser Prozess nicht von der Stange fällt, sondern jemand, der vielleicht was gemacht hat, das die Organisation am Leben erhält, das uns erlaubt, darüber nachzudenken, was könnten wir noch besser machen, das uns erlaubt, mit was zu experimentieren, was vielleicht eine Verbesserung bringt. Wenn man alles fett rausschneidet, verliert die Organisation die Fähigkeit zu experimentieren, etwas Neues auszuprobieren. Und hier haben wir schon die Chance, das wieder in die Organisation reinzubringen, wenn wir jetzt mehr Dinge automatisieren, die pures transaktionales Management waren. Und ich glaube, da ist die Jury noch out. Was machen wir mit dem, was wir jetzt an Effizienzgewinn verzeichnen können? Können wir das wirklich in Produktivität übersetzen? Können wir das in Innovationskraft übersetzen? Oder werden wir einfach noch anorektischer als Organisation? Und da würde ich vorwarnen. Was du angesprochen hast, betreffend den apokalyptischen Aussichten, wie sich das Ganze weiterentwickeln könnte, ich glaube, die sind zum Teil durchaus berechtigt und da ist große Vorsicht geboten, weil quasi der ungebremste, ungefilterte, unregulierte Vorstoß von KI-Systemen, der ist gefährlich und der ist machtmotiviert. Und nicht, wie das häufig auch uns zum Besten gegeben wird, per se im Sinne der Weiterentwicklung der Menschheit. Hier geht es tatsächlich um Macht und da gibt es wenige Firmen, die diese Macht im Moment versuchen zu monopolisieren. Und das gilt es auf der politischen Ebene natürlich ganz kritisch zu begleiten und das wird oft im Moment nicht kritisch begleitet. Wir sehen gerade mit der Verfilzung von Politik und Wirtschaft in den USA natürlich einen gegenläufigen Trend, dass man versucht, hier möglichst wenig Regulation dem entgegenzustellen. Und das ist ganz bestimmt für die Menschheit nicht der Weg, der uns beruhigt in die Zukunft gehen lassen will. Mo Gavdar war auch bei Stephen Bartlett, glaube ein paar Wochen vorher, hat auch drüber nachgedacht im Gespräch. Mo Gavdar war der frühere CEO von Google X und befasst sich seit wahrscheinlich zwei Jahrzehnten jetzt einerseits mit dem Vordringen von KI, da schon vor vielen, vielen Jahren schon drüber gesprochen, habe mich mit ihm ausgetauscht dazu. Und jetzt seit einigen Jahren auch quasi mit der Verbindung dessen, was hier passiert, mit dem, was uns als Menschen ausmacht und was für uns zu einem erfüllten Leben führen kann. Und hier ist er auch eine der warnenden Stimmen, die sagen, wir müssen hier ganz gut drauf schauen, dass das nicht auseinanderdriftet. Wir können das noch hinkriegen, aber wir sind im Moment da nicht so unterwegs, dass wir da nur optimistisch sein können.
Ja, ich glaube auch diese ganze, wenn du dir diese Diskussion über KI-Agenten anguckst, was die alles übernehmen sollen, und ich finde auch schon KI-Agenten ist ein bisschen wie James Bond klingt das, genauso wie Artificial Intelligence ist ja auch ein Marketing-Term eigentlich, ja, der dann einfach für eine größere Adaption oder schnellere Adaption der Systeme sorgen soll. Ich meine, das ist schon sehr fatal, weil die wenigen Menschen, die diese Systeme dann kreieren, die kontrollieren auch den Narrativ. Die kontrollieren auch, was wir konsumieren, wie wir Texte schreiben, was wir denken. Und da ist auch immer, glaube ich, als Führungskräfte, um auf unser Thema zurückzukommen, ganz wichtig zu sagen, was will ich überhaupt mir mal blind einfach überstülpen? Also und von was will ich mich kontrollieren lassen? Auch als Firma, auch als Know-how. Ich weiß noch, ich meine, wir als externe Berater, wenn wir in Firmen kommen, ist immer der Witz so quasi, macht uns abhängig von euch. Und bei uns ist ja die Philosophie, die wir beide ja in unserer Firma eingeführt haben, ist zu sagen, nein, eigentlich müssten wir reinkommen und dann die Möglichkeiten und Capabilities den Firmen geben, dass wir dann irgendwann mal weggehen. Und keiner gemerkt hat eigentlich, außer an dem guten und positiven Outcome, dass wir da waren und dass man sagt, Mensch, das hat im Hintergrund quasi positiven Einfluss gehabt, aber es hat die Leute nicht abhängig gemacht. Aber im Grunde genommen jetzt, lustigerweise, haben die Firmen diese Angst irgendwo teilweise gar nicht. Also wenn wir uns angucken, und da reden wir jetzt ja über Augmented Leadership oder Augmented Tools. Ich meine, wenn wir uns ansehen bei Videocalls, die aufgenommen werden, die automatisch transkribiert werden. Meetings, wo du keine Meetings-Notes mehr haben musst. Auf der einen Seite könnte man sagen, wow, unglaublicher Effizienzgewinn. Wer wollte schon, jeder hat sich rumgedrückt, auch als wir fix bei Firmen angestellt waren, diese scheiß Meeting-Notes zu schreiben. Am Ende des Tages schreibt die jetzt ein System. Und ohne jetzt Verschwörungstheorien irgendwie nachzugehen, das liegt mir fern. Aber der die Systeme macht, kontrolliert, wie diese Meeting Notes sind, wo ich theoretisch welche, wo ich meinen Fokus drauf legen könnte. Also ich sage nicht, dass das passiert, aber das mal nachzudenken und diese Diskussion auch in den öffentlichen Räumen mehr zu führen, bevor ich etwas blind übernehme, scheint mir doch wichtiger denn je, und ich glaube, es wird noch immer zu wenig gemacht.
Ja, ich glaube, das blind übernehmen ist etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Und es ist zwar einerseits, weil man nicht von der externen Technologie geleitet sein möchte, sondern damit augmented heißt ja, man setzt die so ein, dass sie für einen nützlich ist und nicht so, dass sie einen steuert. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Kommt zurück, diese zweite Skill, die wir brauchen, die Weisheit und der gesunde Menschenverstand, um mit den Ergebnissen dieser Technologie umzugehen.
Den Mut zu haben, auch mal dagegen zu halten.
Ja.
Weil wir jetzt bei Augmented nochmal waren. Es gibt ganz viele Dinge, und auch da, von Harvard Business Review über Korn Ferry, über Accenture, ganz viele Artikel sind darüber geschrieben worden, und in einige Tools habe ich mich eingelesen. Das eine kennen wir, dieser AI-powered Customer Support. Das heißt, ich habe den Chatbot, den kennen alle. Wir gehen irgendwie, weiß ich nicht, bei Amazon oder bei Zalando irgendwo drauf und dann Telekom, und dann kommt dieser Chatbot, der quasi dich dann redirected. Auch da finde ich immer spannend, okay, jetzt hast du das, unglaublicher Effizienzgewinn, dasselbe, wenn ich irgendwo anrufe und meine Daten gebe, dann muss jetzt keiner mehr die Daten aufnehmen, sondern man wird in die richtige Stelle, zur richtigen Stelle geleitet. Kritisch hinterfragen, als Führungskraft würde ich mich auch da immer wieder, wie stellen wir sicher, dass die Systeme uns dann in die richtigen, zu den richtigen Menschen lenken und uns nicht vorher aussortieren oder Anfragen blockieren, die eigentlich sinnvoll wären. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist Sales Lead Prioritization, also quasi meine Leads auch generieren, priorisieren, welche Leads für mich als Firma interessant sind, gerade auch im Vertrieb. Und jetzt kommen wir in die spannenderen für mich. AI Augmented Financial Analysis, das heißt, wir haben jetzt gespiegelt, wie die Finanzanalysen sind. Auch da sehe ich ganz viele positive Dinge, aber eben auch Gefahren. Weil das, was ich zurückspiegle, und wenn wir da bei dir sind, nicht kritisch hinterfrage, wenn ich jetzt auch über Hypothekenvergabe spreche, um zu gucken, okay, gebe ich eine Hypothek raus oder nicht, kann ich, wenn ich nicht mehr hinterfrage, ob das, was das System mir widerspiegelt, vielleicht Leuten, die eine Hypothek bekommen sollten, sagen nein. Also die Ungerechtigkeit finde ich immer da auch wichtig, dann zu berücksichtigen. Augmented AI Healthcare, so die assistierten Nurses, die es gibt, oder dass eben Meeting Notes von Ärzten automatisch aufgeschrieben werden. Unglaublich positive Erfindungen und gleichzeitig mit wahnsinnig großem Risikopotenzial verhaftet. Und das Letzte, was ich gelesen habe, AI Legal Services, für die Anwältinnen und Anwälte interessant, Lex Machina, dieses Tool, was nicht nur dir wiedergeben kann, macht es vielleicht Sinn, überhaupt mit dem einen oder anderen Fall vor Gericht zu gehen, sondern es kann dir aufgrund von vorangegangenen Fällen schon sagen, wie hoch ist deine Chance, dass du dann gewinnst oder verlierst? Und das ist für mich auch eine philosophische Frage, wenn mir das eh schon ein System sagt. Dann ist es überhaupt worth fighting for something, wo ich vielleicht geglaubt habe, ich bin im Recht und ich gehe vor Gericht, weil ich dieses Menschliche, die Hoffnung noch habe. Wir haben immer gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde mal sagen, dieses System hilft dieser Metapher oder diesem Satz nicht gerade, Hoffnung stirbt zuletzt, weil es dir von vornherein sagt, hey, forget the shit, you will not win. Und was macht das mit Menschen? Was macht das mit uns, wenn uns die Maschinen alles vorhersagen? Wie gehst du damit um?
Also ich glaube, dass wir das immer in diesen Kontext setzen müssen, dass uns die Maschine das gibt, was die Maschine kann. Die Maschine kann Muster erkennen. Und auf einer Basis, auf einer Datenbasis, die uns wahrscheinlich 2 Wochen Research aufbrummen würde, innerhalb von wenigen Sekunden. Was wir damit machen, ist dann unsere Sache. Das ist wieder der Job der Menschen, zu sagen, okay, also die Maschine sagt mir, dass von 100 Fällen, die da verhandelt wurden, 80 verloren wurden und 20 wurden gewonnen. Und dann muss ich mir das überlegen, ob ich das machen will und ob ich tatsächlich sagen will, das ist für mich ein Prinzip, das ist für mich quasi schon eine moralische Verpflichtung, dass ich hier vor Gericht gehe, weil ich mir das nicht gefallen lasse, weil ich nicht ohne Kampf untergehen werde, weil ich auch denke, dass ich die 20% Chancen, also einer von 5 hat immerhin gewonnen. Das reicht mir. Ich werde diesen Prozess anstrengen. Aber es ist eine menschliche Abwägung. Die menschliche Weisheit ist hier dann gefragt, was mache ich mit den Daten? Also, und wir können entscheiden, ob wir diesen Entscheid vor Gericht zu gehen, delegieren der Maschine und sagen, okay, jetzt eine 80% Misserfolgschance, ist ja klar, mache ich nicht. Oder eben aufgrund all dieser Beweggründe, die eben dann im Kern menschlich sind und nicht keiner Maschine überlassen werden können. Weil eine Maschine ist nicht moralisch, sie ist nicht emotional, die beruht nicht auf Hoffnung, sondern die beruht auf Daten, die schon da sind und deren Analyse. Und deshalb muss die Entscheidung bei uns liegen am Schluss. Und das ist das Gleiche mit der Führung. Also es ist am Schluss gibt es ganz viele menschliche Aspekte, für die Leaders verantwortlich sind in Organisationen und die wir nie an eine Maschine werden delegieren können.
Da bist du dir so sicher, das kam jetzt sehr schnell.
Ja, weil ich meine, was macht, das eine ist Management kannst du in der Maschine übertragen, weil da geht's, du hast ein Overall-Ziel und dann musst du das runterbrechen in einzelne Aktivitäten und dann musst du sicherstellen, dass diese Aktivitäten auch gemacht werden und dann bewertest du das und dann ziehst ein Controlling drüber und kannst dann nachher quasi optimieren, wie ein standardisierter Prozess abläuft. Als Leader bist du auf einer anderen Ebene unterwegs. Ein Leader macht ja eigentlich 3 Dinge. Der bringt das Beste aus den Menschen raus, indem er oder sie sich interessiert dafür, was einen Menschen antreibt, wo die Talente sind, wo die Energie liegt, wie kriege ich die Energie aus den Menschen raus, in die Arbeit, in die Aufgabe, ins Lösen dieses Problems, dass wir hier auf dem Tisch haben. Und wie wächst dieser Mensch? Also wie kriege ich den Menschen auch dazu, dass er nicht einfach nur seine Arbeit abspult, sondern daran wächst und mehr Fähigkeiten einbringen kann morgen, als er heute hat? Und das Zweite ist, dass du den Dingen einen Sinn gibst. Das ist ja was fundamental Menschliches, dass wir nach dem Sinn suchen unserer Tätigkeit. Und ist für die Maschine völlig egal, was der Sinn ist. Es gibt eine Aufgabe, es läuft ein Algorithmus, das läuft ab. Aber für den Menschen muss ja die Arbeit, die er oder sie tut, zielgerichtet sein. Und zielgerichtet nicht im Sinn von, was ist die Deadline, sondern im Sinn von, was ist der positive Unterschied, den meine Tätigkeit tut in der Welt. Und dafür sind Leaders zuständig, dafür sind Führungskräfte zuständig, das erkenntlich zu machen in Organisationen, damit Menschen sich so einbringen können, dass sie eben nicht Teilchen im System sind, sondern individuelle, eigenständige Menschen, die einer größeren Vision zum Erfolg verhelfen. Und das Dritte ist, dass wir natürlich extrem arbeitsteilig unterwegs sind als Menschen. Wir gehen auf in der Gemeinschaft und wir wollen in einem Verbund arbeiten mit anderen Menschen, wo wir wissen, dass wir akzeptiert sind, dass wir uns einbringen können, dass wir gehört werden und hier eine Kultur zu schaffen, wo auch was fruchtbar entstehen kann. Auch das können wir keiner Maschine delegieren. Wir Menschen reagieren auf andere Menschen und das hat sich festgesetzt, positiv auf andere Menschen. Das hat sich irgendwo in unsere DNA eingraviert wird auch jetzt nicht in den nächsten 3-4 Jahren von Artificial Intelligence ersetzt. Es wird uns an anderen Orten ergänzen, aber nicht in diesem Kern der zutiefst Menschen.
Da bist du ganz in line mit dem Menschen, der sich seit Jahrzehnten dem Optimismus verschrieben hat, Simon Sinek. Man hat ihn übrigens mal gefragt vor ein paar Jahren, auch im selben Thema, in einem Podcast, ob er immer noch so optimistisch ist, weil er hat gesagt, er ist quasi Berufsoptimist. Und dann hat er gesagt, ja, er ist immer noch optimistisch, aber nicht mit blinder Positivität. Fand ich eine sehr schöne Differenzierung. Und er sagte aber zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja, es gibt viele Leute, die sich auch verlieben in Chatbots, die quasi psychological help. Und er sagt, ja, das ist alles okay. Da hast du das Gefühl, du hast eine Verbindung. Aber du bist ja nicht der Einzige. Dieser Chatbot hat auch eine Verbindung mit Millionen anderen. Und berät gleichzeitig, wenn er dich berät, auch Millionen andere. Und mit denselben und ähnlichen Narrativen. Und es ist auch fake. Es kann toll klingen, es kann schön sein, aber am Ende des Tages, let's not be kidding. It's augmented vielleicht oder es verstärkt etwas, aber es ist am Ende des Tages ist es fake. Es ist wie ein Schauspieler, der sagt, ich liebe dich.
Das musste ja auch Joaquin Phoenix erfahren in Her.
Ja, genau. Das hat er auch zitiert, Simon Sinek. Am Ende sagt, lasst euch nicht kidding. Wenn ihr Leadership Advice oder was auch immer folgt, dann kann das vielleicht was spiegeln. Es kann Ideen. Aber es macht es zur selben Zeit und es hat kein Stake drin. Es hat keine eigene Verantwortung drin, keine eigene Erfahrung, keine Moralvorstellung. Wo wir sagen, mit dem können wir, mit der Maschine oder mit dem Berater können wir mehr, weil der meiner Moral teilt. Ja, all das, was uns zutiefst menschlich ist.
Darfst du meine Ausführung auch nicht als optimistische These verstehen, dass alles gut rauskommen wird.
Mhm.
Also es ist einfach eine Tatsache, dass es Dinge gibt, die exklusiv menschlich sind, wo wir uns nicht ersetzen lassen können durch Maschinen, weil Maschinen keinen Schmerz empfinden, keine Lebensgeschichte haben mit Hindernissen, wo man sich mit auseinandersetzen musste und deshalb auch die Beziehung, die wir zu Maschinen haben, nie dieselbe Qualität haben kann, wie die Beziehung, die wir zu Menschen haben. Natürlich kann man sich auf Maschinen einlassen, als wären sie Menschen. Und da haben tatsächlich die Menschen auch damit begonnen, das zu tun. Ich denke nicht, dass das gut rauskommt. Ich denke auch nicht, dass das zwischenmenschliche Kontakte je wird ersetzen können. Aber ich sage nicht, dass wir nicht dieser Illusion verfallen könnten, hier immer mehr Surrogate der Menschlichkeit produzieren zu wollen und quasi die Technik zu vermenschlichen. Das ist durchaus ein Trend, den wir genauso kritisch streiten müssen, wie, denke ich, was mit unseren Daten passiert oder ob KI für uns zu entscheiden beginnt, in welchem Maß KI für uns zu entscheiden beginnt. Da gibt es ganz viele Felder, wie bei jedem, bei jeder neuen Möglichkeit, die wir haben, gibt es ganz viele Pitfalls, ganz viele Fallen, in die wir nicht fallen sollten. Und deshalb müssen wir da mit offenen Augen reingehen. Also blinder Optimismus hilft uns dabei nicht. Aber das Schneckenhaus des Pessimismus, dass aus keinem Wandel etwas Gutes erwachsen kann, ebenso nicht. Der Weg vorwärts ist, denke ich, einer, der unseren kritischen Blick verlangt, aber auch unsere Neugier verlangt, dass wir den Dingen zuerst mal eine Chance geben, dass wir sie kritisch beäugen und schauen, was können wir tatsächlich daraus nehmen, was wir hier in neuen Möglichkeiten haben, was uns auch hilft und was den Menschen um uns herum hilft. Wenn wir das nicht tun, wenn wir die Neugier gleich abgeben an der Tür, dann stellt sich die Frage gar nicht. Die Gefahren haben wir ohnehin, auch wenn wir nicht schauen. Also Vogelstrauß hilft natürlich als Führungsansatz, hilft in der Situation ganz bestimmt nicht, wo wir jetzt.
Ich danke dir, Sigi, für diese erste Folge von unserem Leadership-Check-In.
Sehr gerne.
In einer nächsten Folge hast du mir jetzt schon, während wir uns unterhielten, und ich weiß, wir haben im Vorfeld uns schon eben überlegt, welche Themen wir alle anschneiden würden, aber ich würde gerne in der nächsten Folge schon mal die Tracking-Manie, dass wir alles tracken müssen als Führungskräfte, auch Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dieses, ich habe jetzt die Apple Watch am Handgelenk, ich kann meine Heart Rate Variability messen, ist die Führungskraft gestresst, dann muss sie runtergehen, was auch immer, mehr meditieren.
Ja. Schau zuerst mal auf die Uhr zum Schauen, ob ich gut geschlafen habe.
Wir wollten ja am Ende jeder unserer Leadership Check-in Sessions Literaturtipps euch geben von Dingen, die wir Literatur, also Bücher, Artikel, aber auch Podcasts, Dinge, die wir gehört haben, gelesen haben, für euch weiterempfehlen. Genau.
Erste Buch, das ich vorstellen möchte, das ich euch empfehlen möchte, ist How AI Will Change Your Life von Patrick Dixon. Und das macht so einen Double-Click auf AI und die Umsetzung von KI in ganz verschiedenen Feldern unseres Lebens und zeigt da die Trends. Es ist keine Prognose, wie die Zukunft genau aussehen wird, nicht Science Fiction, aber es schaut an, was passiert jetzt und macht dadurch ein Feld auf, mit was wir uns auseinandersetzen müssen.
Wir werden das in die Footnotes beim Podcast, entweder Spotify, Apple, unten reinschreiben.
Zweites Thema, eines, das mal reinklickt in, wie könnte eben Augmented Leadership aussehen? Also wie kann es aussehen, wenn wir als Führungskräfte AI einsetzen als Tool und uns das auch wieder zurück beeinflusst?
More Human, How the Power of AI Can Transform the Way We Lead von Rasmus Hugard und Jacqueline Carter. Okay.
Und dann das Philosophische, das The Evergreen. Why should anyone be led by you? Eine der wichtigsten Fragen, die wir uns als Führungskräfte stellen können, von Rob Goffey und meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Gareth Jones.
Ich würde sagen, da dieser Frage könnten wir eine ganze Podcast-Folge widmen und da mal wirklich reingehen in die Tiefe dieses Themas. Warum sollte man dir, mir, uns als Führungskräfte, Ihnen, wer auch immer zuhört, folgen? Wunderbar.
Da freue ich mich drauf.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.